In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Herzlich willkommen zu Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 31. Oktober 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Ministerium beruhigt im Fall Neckar-Westheim. Atomkraftkritiker weiter in Sorge. Räumung der Kronenstraße 21. Waldsterben, ein Wort ist zurück. Doch zunächst zu den Nachrichten. Baden-Württembergs Antisemitismusbeauftragter meldet sich ab. Michael Blume hat sich am Dienstag mit einer Abschiedspost von Facebook und Twitter getrennt. Neue Medien befördern alte Verschwörungstheorien, so Michael Blume. In der Vergangenheit wurde Michael Blume häufig über die digitalen Netze angegriffen, bedroht und beschimpft. Auch tauchte sein Name zusammen mit dem ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke auf. Der Umstand, dass der Facebook Newsroom mit der rechtspopulistischen Webseite Breitbart News kooperierte, brachte die Entscheidung, jetzt auszusteigen. Laut dem Antisemitismusbeauftragten müsse die Gesellschaft ob der digitalen Radikalisierung aufwachen. Rechtstheoretische Anschläge wie den in Halle auf eine Synagoge oder die jüngsten Wahlerfolge der AfD in Thüringen bestätigten laut Blume seine Theorie, dass soziale Medien der Demokratie schadeten. Für jüngere Menschen sind soziale Medien vielfach die wichtigste, wenn nicht die einzige Informationsquelle. Harry Ebert macht vermutlich weiter. Buderdingens AfD-Bürgermeister Harry Ebert wollte Ende Oktober aufhören. Gesundheitliche Gründe. Im Rathaus wurde das im Juli in einer Versammlung von Mitarbeitern angekündigt und von der Stadt Buderdingen so bestätigt. Jetzt Ende Oktober erfolgte der Rücktritt nicht. Stattdessen vage Andeutungen, irgendwann zurückzutreten. Für Ebert ist es die dritte Amtszeit. Mithilfe der CDU wurde Ebert 1999 als Parteiloser zum ersten Mal gewählt und trat später der CDU bei. Später erfolgte ein Wechsel zu den Freien Wählern und im Jahre 2018 zur AfD. In Buderdingen kann der frühere Polizist noch bis 2023 im Amt verbleiben. Aus dem Volksbegehren Rettet die Bienen ist die Luft raus. Eine schwache Resonanz weist die Unterschriftensammlung Rettet die Bienen auf. In vielen Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern sind die Ergebnisse bisher nur zweistellig. Die baden-württembergische Landesregierung hat sich am Dienstag auf eine alternative Linie zum Bienenvolksbegehren geeinigt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne, mit den Fraktionschefs von Grünen und CDU und mit den Fachministern für Agrar und Umwelt in Stuttgart gaben bekannt, einen eigenen Gesetzesentwurf vorzulegen, der wesentliche Ziele des Bienenvolksbegehrens übernimmt, aber umstrittene Passagen wie etwa zum Pestizidgebrauch abschwächt. Einige Kommentatoren sprechen von einem Papiertiger, dem die Vertreter der Landespolitik auf den Leim gegangen sind. Vielleicht sind aber auch die Bieneninsekten-Naturschützer der Landesregierung auf den Leim gegangen, als sie ihre Kampagne zugunsten eines Regierungsvorschlags erstmal auf Eis legten. Die Aktivisten von ProBiene hatten bereits 3 Wochen nach dem Start ihrer Unterschriftensammlung das aktive Werben für ihre Kampagne eingestellt. Beschäftigen wir uns mal wieder mit Neckar-Westheim. Das Atomkraftwerk Neckar-Westheim 2 soll noch 3 Jahre und 2 Monate laufen und dann für immer abgeschaltet werden. Zweitjüngstes Atommeiler in Deutschland, und das ist doch eigentlich ein relativ schönes Ergebnis. Was haben denn dann die Atomkritiker noch groß hier zu sagen? Ich bin verbunden mit Armin Simon von Ausgestrahlt. Erstmal Servus. Ja, vor kurzem gab es ja da wieder eine Pressekonferenz. Ihr habt ja angemahnt, dass Neckar-Westheim Risse hat, aber da wurde eigentlich im Grunde genommen abgewunken, wenn ich es so richtig verstanden habe.
Ja, zu Unrecht aus unserer Sicht, denn die Korrosionsprobleme in Neckar-Westheim, die dort seit 3 Jahren jedes Jahr aufs Neue auftreten, sind alles andere als gelöst. In 3 von 4 Dampferzeugern hat die Zahl der Risse in diesem Jahr, die in diesem Jahr neu entstandenen Risse, zum Teil stark zugenommen.
Aber nur, weil sie eben genauer messen und deshalb eben, ja, sind ein paar Risse mehr geworden.
Die Atomaufsicht NBW hat dieses Jahr ein neues Messverfahren angewendet, und das hat zum wiederholten Mal eine Fehlannahme von Betreiber und Behörden und Sachverständigen aufgedeckt. Das ist ja ein Phänomen, was wir in Neckarwestheim seit 2017 beobachten, dass Behörde, Betreiber und Sachverständige dauernd und immer wieder aufs Neue Annahmen treffen, die sich im Nachhinein als falsch herausstellen.
Das wären in 3,5 Jahren, beziehungsweise in 3 Jahren, kann sich ja da schon einiges ansammeln.
Das erste war, dass sie 2017 Löcher entdeckt haben, kleine Löcher, Mulden, die sich in die Rohre dieser Dampferzeuger reinfressen. Diese Rohre sind sicherheitstechnisch sehr wichtig. Ein Abriss dieser Rohre wäre ein schwerer Störfall. Da gibt es sozusagen Korrosion an diesen Rohren und sie haben 2017 behauptet, es könnte niemals Lochfraß sein, weil das da gar nicht auftreten könnte, und haben dann den Reaktor einfach wieder ans Netz gehen lassen, ohne die Ursache genau zu klären. Im Nachhinein, sprich genau ein Jahr später bei der nächsten Kontrolle, stellte sich dann raus, es war eben doch Lochfraß, der an diesen Rohren aufgetreten ist, weil nämlich die chemischen Bedingungen doch andere waren, als sie es angenommen haben, beziehungsweise der Effekt trotzdem auftreten konnte, obwohl sie davon ausgegangen waren, dass er nicht auftreten kann. Das ist deswegen brisant, weil der Lochfraß chemisch genau die gleiche Ursache hat wie diese Risse. Diese Risse sind sehr gefährlich, die fressen sich mit unbekannter und auch unverhofft schneller Geschwindigkeit bisweilen in die Rohre hinein. 2018 sind ja über 100 Risse entdeckt worden. Wenn die Atomaufsicht 2017 bereits erkannt hätte, dass es sich bei den Löchern um Lochfraß handelt, dann hätte sie auch auf die Idee kommen können, dass dann auch die Gefahr von Rissen besteht. Diese sei sozusagen einer Fehlannahme erlegen und hat dann 2018 über 100 Risse gefunden. 2018 hat sie dann aber schon wieder die nächste Fehlannahme getroffen, denn sie hat dann behauptet, sie hätten jetzt diese riesigen Rohre alle verschlossen und damit sei die Gefahr gebannt und dieser Reaktor sei rissfrei. Und mit dieser Behauptung haben sie ihn wieder ans Netz gehen lassen, 2018, um dann 9 Monate später festzustellen, dem war nicht so, denn dann stellte sich inzwischen heraus, dass sie mit einem Messverfahren gemessen haben, dass die Risse an den entscheidenden Stellen gar nicht richtig erkennen kann. Und deswegen haben sie fast 100 Risse 2018 übersehen. Das heißt, der angeblich rissfreie Reaktor, den sie 2018 wieder ans Netz haben gehen lassen, lief 9 Monate lang, obwohl er 95 Risse aufwies, die eigentlich 2018 nach den behördlichen Vorgaben längst hätten verschlossen werden müssen.
Jetzt mal ganz einfach als Laie gefragt, wenn ich solche Risse übersehe, dann könnte ich ja auch an anderen Stellen Risse übersehen oder nochmals anders. Das Wasser läuft ja irgendwie durch diese Rohre durch. Ist das Wasser überall gleich, sprich gleich aggressiv, und demzufolge könnten überall irgendwelche Risse aufgetaucht sein, die eben übersehen worden sind.
Genau, das ist ja das, also durch diese Rohre strömt das heiße, unter hohem Druck stehende radioaktive Wasser aus dem Reaktorkern, und um die Rohre herum strömt das Wasser, was dann durch die Hitze der Rohre zu Dampf wird, was dann wiederum die Turbinen antreibt. Und dieses Wasser, was um die Rohre herum strömt, das strömt natürlich um alle Rohre gleichermaßen herum, und dieses Wasser ist offensichtlich korrosiv, obwohl diese Rohre angeblich hochkorrosionsfest sind, treten da seit 3 Jahren massive Korrosionsprobleme auf, bis hin zu Rissen, die teilweise bis zu mehr als 90% der Wandstärke schon durchdrungen hatten. Und diese Gefahr ist eben, anders als die Behörde es darstellt, mitnichten gebannt. Denn in 3 von 4 Dampferzeugern hat die Zahl der Risse auch in diesem Jahr zum Teil stark zugenommen.
Wieso wurden dann, ich habe gesagt vorhin übersehen, wieso wurden dann nur in einigen Rohren diese Risse entdeckt und bei anderen Rohren offensichtlich nicht, beziehungsweise wurden sie da tatsächlich übersehen oder könnten sie da tatsächlich übersehen worden sein?
Also wir wissen nur das, was die Behörden bisher dazu offiziell mitgeteilt haben. Das lautet so, sie hätten 2018 gemessen, also gehen sie mit Sonden durch die Rohre durch und diese Sonden zeigen dann an, ob es da irgendwelche Fehlstellen im Material gibt, und die kann man dann interpretieren als Risse oder nicht. Jetzt ist es so, dass diese Rohre sind unten, am unteren Ende sind die praktisch in so einen Lochboden eingewalzt, und genau in diesem, also am Fußende der Rohre, da treten die allermeisten dieser Risse auf. Und aber genau dort, wo sie eben eingewalzt sind, da stellte sich dann im Nachhinein heraus, dass dieses Messverfahren da gar nicht richtig geeignet ist, um diese Risse eindeutig zu identifizieren. Das heißt, sie haben tatsächlich Risse offenbar nicht erkannt 2018, die sie dann 2019, nachdem sie dann in einem anderen AKW, nämlich im AKW Emsland, da haben sie auch nach Rissen gesucht, aufgrund der Vorfälle in Neckarwestheim mussten sie das tun. Und dann ist dem Reaktorhersteller Areva wohl irgendwie aufgefallen, dass das irgendwie nicht ganz sein kann. Und dass dieses Messverfahren da unten in diesem Bereich der Rohre gar nicht richtig funktioniert. Und daraufhin haben sie eine weitere Sonde ins Spiel gebracht, die offensichtlich genauer messen kann, und haben dann ja auch in Emsland Risse gefunden. Und mit dieser Sonde haben sie dann auch in Neckarwestheim dieses Jahr untersucht und haben dann fast 200 Risse oder über 200 Risse sogar gefunden, von denen etwa die Hälfte jetzt im Nachhinein offensichtlich man sagen kann, dass sie wohl letztes Jahr schon da waren. Also eigentlich hätten sie letztes Jahr schon entdeckt werden müssen, und der angeblich rissfreie Reaktor war eben niemals rissfrei und hätte 2018 nach den behördlichen Vorgaben eigentlich nie ans Netz gehen dürfen.
Jetzt 3 Jahre und 2 Monate soll dieser Reaktorblock noch laufen. Wie fest steht das? Ich meine, wenn hier noch ein paar Risse auftauchen, dann könnte ja im Prinzip auch vorher abgestellt werden. Oder sind die 3 Jahre einigermaßen festgeklopft, beziehungsweise gibt es da noch einen Nachschlag?
Also wir stellen fest, dass die Gegenmaßnahmen, die die Behörden und Betreiber getroffen haben, offensichtlich nicht wirken, sonst würde ja die Zahl der Risse nicht weiter zunehmen. Es tritt auch weiterhin Lochfraß auf. Dieser Lochfraß ist auch ein Indiz dafür, dass die eigentliche Ursache der Korrosion nicht behoben ist. Die Behörde räumt selber ein, dass es weiter Schäden und weitere Risse geben kann. Und ich sage mal, wenn solche Probleme, solche Korrosionsschäden in einem, ich sage jetzt mal, belgischen AKW auftreten würden, dann würden hier natürlich alle fordern, dieses AKW sofort stillzulegen. Und in Neckarwestheim fordert es bisher jedenfalls von den politischen Parteien niemand. Aber wir fordern natürlich und erwarten von einer grün geführten Landesregierung, dass sie einen solchen rissigen Meiler endgültig abschaltet, und zwar sofort.
So, Armin Simon von Ausgestrahlt, ich danke mal für das Gespräch.
Danke.
Räumung der Grundstraße 21. Nachdem die Grundstraße 21 im Zuge der Nachttanzdemo am 25. Oktober besetzt wurde, räumte die Polizei am darauffolgenden Tag das Gebäude. Kurz nach 10 Uhr begannen Polizeikräfte, den verharrenden UnterstützerInnen mündliche Platzverweise zu geben. Zum Teil sollten diese die Verweise wiederum anderen weitergeben. 3 UnterstützerInnen, welche Essen vorbeibringen wollten, wurden auf das Polizeirevier Süd gebracht. Andere Menschen wurden daran gehindert, die Straße vor der Besetzung zu fegen. Viele Menschen vor Ort waren erfreut über die Besetzung des Hauses, da auch sie unter den wohnungsmarkttypischen Einschränkungen in Freiburg leiden.
Begeisterung gesehen, bin gleich raus, ich wohne hier um die Ecke. Und für mich ist es super zu sehen, wie die jungen Leute wieder aktiv werden und nicht alles fraglos und ohne Kommentar hinnehmen, weil ich das auch so erlebe, dass die Zustände sich so zuspitzen und so am Bedürfnis der Freiburger vorbei geplant und entschieden wird, dass ich das einen sehr guten und unterstützenswerten Schritt finde, solange das alles friedlich abläuft.
Ja. Dieses Haus gehört einem Privateigentümer, der auch das Haus nebenbei kaufen wollen und Luxus sanieren angeblich, laut den BesetzerInnen. Wie würden Sie dieses Quartier charakterisieren?
Naja, Unterviere und Kronenstraße ist schon, ich meine, das sieht man ja den Häusern an, das war immer wohlhabende Menschen, die hier gebaut haben und gelebt haben. Ich finde es schon erhaltenswert in einer Art, aber ich finde, es muss nicht in Folge so teuer werden dann. Ja, es könnte ja auch zu einem normalen Preis angeboten werden, und trotzdem kann auch mal ein Otto-Normalverbraucher in so einem Haus wohnen. Warum nicht? Ja.
Die Leute, die da drin gewohnt haben davor, sollen über den Zeitraum von 1,5 Jahren rausgeekelt worden sein. Kennen Sie ähnliche Geschichten hier?
Ja, da kann ich direkt ganz aktuell sprechen. Ich habe gerade eine Eigenbedarfskündigung bekommen in einem Haus, in dem ich 16 Jahre wohne schon. Damals, die ehemalige Besitzerin war sehr sozial eingestellt. Es war nicht saniert, aber ich komme mit Ofenheizung wunderbar zurecht. Das Haus wurde verkauft. Das haben wir selber noch unterstützt, dass das der Mensch bekommen hat. Das ist ein Architekt. Ja, der hat mir jetzt die Eigenbedarfskündigung geschickt, weil er die Wohnung als Büroraum nutzen möchte. Ein Architekt, der soziale Projekte baut, plant, sich selber aber persönlich so verhält. Und das finde ich.
Syndikat, muss man einfach dazu sagen.
Der Mensch baut für das Mietshäuser-Syndikat.
Ja, auch. Zum Beispiel.
Was könnten Sie sich denn vorstellen, was mit diesem Raum, der jetzt hier besetzt ist und wahrscheinlich bald geräumt wird, passieren würde, hätte können?
Ja, dass man den zum Beispiel so weit zur Verfügung stellt zu einem Mietpreis, finde ich schon, das soll bezahlt werden. Aber für Menschen, die wirklich gerade keine Chance haben, es könnten Studenten sein, kann ja eine vorübergehende Nutzung vereinbaren. Oder für Leute, die in so Situationen kommen wie ich jetzt, dass die eine Möglichkeit haben, nicht unter so einen Druck zu geraten und wie so eine existenzielle Belastung ist es ja auch. Ich bin 65, für mich nicht lustig. Ja. Ich gehe in Rente, ich kriege eine sehr geringe Rente. Also für mich ist es eine Katastrophe. Ja. Und wenn ich da eine bezahlbare Wohnung haben könnte, wäre es für mich perfekt. Ich könnte in meinem Viertel bleiben. Ja. Ich kann meine sozialen Kontakte aufrechterhalten. Oder junge Familien, ja, die ja auch Schwierigkeiten haben, ne, wenn, weil irgendwie Zwei-Zimmer-Wohnung, 80 Quadratmeter, was soll das, ja, zu bauen, das bringt ja nichts. Junge Familien brauchen mindestens 3 Zimmer. Auch die werden da super gut bedient.
Die Immobilie, eine Villa aus der wohlsituierten Viere, wurde laut den BesetzerInnen von der Gruppe WG 2016 an Maximilian Kehl vererbt. BewohnerInnen aus der Nachbarschaft erzählten gegenüber Radio Dreieckland, wie die ehemaligen MieterInnen aus der Immobilie über den Zeitraum von etwa einem Jahr rausgeekelt wurden. Die WG nennt unter anderem Observierung, Drohbriefe und Abmahnungen aufgrund im Hausflur stehender Schuhe als Strategie, welche der Vermieter verwendete. Seit Mai steht das Haus leer. Die Polizei riegelte das Gebäude ab und sperrte die Kronenstraße für jeglichen Verkehr. Eine Person durchbrach eine Polizeikette und wurde abgeführt. Ab ca. 11.15 Uhr bis 16 Uhr konnte die Kronenstraße weder für Passantinnen, Automobilverkehr, Fahrräder oder die Straßenbahn benutzt werden. Ein reibungsloser Ablauf der VAG zu unterbrechen, bewerteten viele als unverhältnismäßig, da die Kronenstraße groß genug ist, 2 Polizeidrohnen waren im Einsatz. Etwa 150 UnterstützerInnen und interessierte Zuschauer waren vor Ort, als sich um 14.15 Uhr die Polizei in Vollmontur mit Schlagstöcken den Weg durch die Menschen zum Haus prügelte.
Neue Polizeigesetz! Was soll das Gelaber? Was soll das Geschwätz? Scheiße ist das neue Polizeigesetz! Power! 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 Ich bin nicht, ich kann nicht! Gib mir eine Uniform! Ich bin nicht, ich kann nicht! Gib mir eine Uniform! Ich bin nicht, ich kann nicht! Gib mir eine
Uniform! Die BesetzerInnen werden einzeln und unter Jubel der ZuschauerInnen in die Kastenwägen transportiert. Es ist 15.15 Uhr.
Eine Hebebühne von Batschas Meyers und das SEK wurden vorgefahren. Um 14.40 Uhr wurden die letzten Aktivistinnen nach längerem Gespräch mit SEK freiwillig vom Dach abgeführt. Eine Person versuchte, durch das Fenster des Hauses zu entkommen und wurde dabei abgefangen, gefesselt und abgeführt. Ein Beobachter schätzte das massive Polizeiaufgebot als eine Kostenerhöhungsmaßnahme für die Räumung ein. Die Presse vor Ort wurde zunehmend massiv von Polizeisprechern bei ihrer Arbeit gehindert. Zum einen durfte vor dem Einsatz des SEKs keine Interviews mit den BesetzerInnen gemacht werden, obwohl die Lage zu diesem Zeitpunkt noch sehr lange ruhig war. Eine massive Einschränkung der Pressefreiheit. Zudem verweigerte die Pressesprecher den anwesenden JournalistInnen mehrere Informationen, darunter auch den Namen des Einsatzleiters. Außerdem wurde eine Fotojournalistin von der Polizei in der Polizeikette trotz ihres Presseausweises sehr lange nicht durchgelassen. Zukunft in Deutschland heißt natürlich auch Wald. Wir kennen das aus den 80er, 90er Jahren, da wurde schon von Waldsterben geredet, aber diesmal haben wir eine ganz andere Situation oder die gleiche. Das heißt, der Wald ist wieder in Gefahr, er wird bedroht durch den Klimawandel, sprich zu wenig Wasser, auch wenn es draußen momentan etwas regnet und eigentlich genügend Wasser von oben runterkommt. Er wird bedroht durch Pestizide und andere Dinge. Und ich habe jetzt im Studio Silvia Bielarski-Grosch vom BUND erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo.
Bin ich so richtig, der Wald ist wieder oder war die ganze Zeit bedroht? Ich bin ja auch schon durch den Wald gegangen, da ist es durchaus noch grün, aber ab und zu merkt man auch, dass es eben braun ist. Oder unser Nachbar, der hat hier seinen Tannenbaum abgeholzt. Es ist kein Tannenbaum mehr gewesen, sondern war ein riesengroßer Baum. Und da hat er gesagt, der hat mein Vater noch gebaut, beziehungsweise angebaut, sprich gepflanzt. Und jetzt musste er weg, weil er oben einfach braun geworden ist.
Ja, und das ist im Wald auch nicht viel anders. Die Bäume werden oben immer lichter und ihnen fehlt das Wasser, obwohl wir hier in Baden-Württemberg verglichen mit anderen Bundesländern noch eine gute Niederschlagssituation hatten. Und die Wärme macht ihnen zu schaffen, nachdem es jetzt das zweite Jahr ist, wo es halt warm und relativ wenig Wasser gibt.
Und dann irgendwo noch der Borkenkäfer beziehungsweise andere Insekten, obwohl die eigentlich im Grunde genommen am Aussterben sind. Die müsste es eigentlich ganz, ganz wenig geben.
Nein, die Schädlinge sind durchaus noch da. Und das Problem ist, so ein geschwächter Baum, das ist wie beim Menschen, der ist dann halt anfälliger auf Borkenkäfer und andere Schädlinge oder auch Schimmelpilze etc.
Was können wir da machen? Das heißt, wir in dem Falle, es gibt ja staatlichen Wald und es gibt auch privaten Wald und ja.
Naja, also erstmal ist es eben überhaupt ein Thema zu fragen, Klimaschutz, Klimawandel und was können wir insgesamt dafür tun, dass das Klima besser geschützt wird. Da gelten die allgemeinen Regelungen, weniger fossile Kraftwerke, weniger Individualverkehr und im Wald geht's halt auch darum, wie sieht er zukünftig aus? Und man darf den Wald eben nicht nur als Bäume betrachten, wie es leider der Landesforst oft tut. Er sagt, was ist ein Baum der Zukunft, ohne zu betrachten, was braucht so ein Wald als Ökosystem? Denn da gibt es ja auch noch Tiere und Pflanzen, die im Umfeld eines Baumes wachsen.
Und ein Wald hat nicht nur Zukunft, sondern auch Vergangenheit. Das heißt ja, der Wald ist praktisch die Sparkasse des Bauern oder überhaupt des Landwirtes. Was mein Urgroßvater gesät hat, das ernte ich heute und ich pflanze heute an, was meine Urenkel irgendwann mal ernten werden. Und naja, so genau weiß man nicht, was in der nächsten Generation passieren wird, was da gerade gefordert ist an Wald.
Nein, das weiß man tatsächlich nicht, weil man gemerkt hat, alles, worauf man in den letzten 5 Jahren noch gesetzt hat und geglaubt hat, die Buche wird es sein oder die Tanne und nicht die Fichte, zeigt sich jetzt bei dem Waldzustandsbericht und bei den Untersuchungen. Das hilft nicht so viel weiter, wenn man die einzelnen Bäume betrachtet, sondern gemischte Laubwälder sind die Zukunft, die sind auch besser für den Klimaschutz. Und sind besser für das ganze Ökosystem. Das wird die Zukunft sein. Und bitte nicht so viele fremde Bäume rein, denn darauf sind die Insekten, die Vögel nicht eingerichtet.
Ja, ich stocke ein bisschen, weil inzwischen könnten sie auch eingerichtet sein, weil die passen sich ja auch mit der Zeit an. Das heißt, wenn ich falsche Bäume habe, dann kommen falsche Insekten und falsche Vögel und diese falschen Vögel sind dann plötzlich wieder einheimische Vögel. Das ist ja sozusagen dieses Problem des Wandels, ganz simpel oder andersrum ausgedrückt. Ich habe immer so dieses Germanische, ganz Deutschland ist bewaldet im Kopf drin und dann sind ein paar irgendwie gerodete Gebiete und inzwischen ist da sehr viel abgeholzt und da haben sich auch bestimmte Tiere angesiedelt, die eben jetzt hier praktisch heimisch sind.
Ja gut, also es geht immer darum und das ist ja etwas, worum wir ja parallel auch im Naturschutz kämpfen, nämlich die Freihaltung der Landschaft. Also wir haben noch gar nicht miteinander ausdiskutiert, wie viel Wald brauchen wir in Zukunft wieder größere Waldflächen. Also die letzten Jahre wurden abgeholzte Waldflächen immer auch adäquat wieder aufgeforstet. Also wir haben nicht zu wenig Wald, weil wir eigentlich immer gesagt haben, Waldränder sind sehr wertvoll für die Tiere Und es wird einfach jetzt eine neue Diskussion auch entstehen müssen, sich zu überlegen, was ist unser Wald und wie viel wollen wir und wie soll der aussehen? Soll er viel naturnäher sein? Ist dann weniger die Sparkasse, das ist klar.
Wie müsste der Wald also umgebaut werden? Was müsste man dem helfen?
Also wir sagen ja auch immer schon, egal ob Privat- oder Staatswald, mindestens 10% des Waldes soll sich vor sich hin entwickeln können, ohne Eingriffe. Das ist erstmal wichtig, damit es auch wieder ausstrahlen kann und dass man sehen kann, was wird aus den einzelnen Bäumen und wie entwickeln sie sich zusammen. Und wenn ich natürlich sage, ein Förster oder jemand, dem ein Stück Wald gehört, das ist wie auch ein Landwirt, der will von seinem Wald auch leben können, dann muss man eben überlegen, welche Bäume haben die Chance, alt und groß und damit auch werthaltig zu werden. Und das sehen wir schon auch eben in diesen, nicht mehr den Plantagen, das ist viel schwerer auch dann zu ernten und in den Jahren zu betrachten und zu pflegen, aber eben nicht mehr wie bisher zu sagen, Fichte und insbesondere die Fichte, das ist ja der Brotbaum des Landwirts und des Försters gewesen.
Und wie soll man jetzt da hinkommen? Der Bauer, wie gesagt, der will selber sein Land nutzen. Wie groß ist eigentlich der Anteil des Staates, der eben entsprechend eingreifen könnte?
Na, der Staatswald, das ist in Baden-Württemberg schon über die Hälfte insgesamt in öffentlicher Hand. Also da wäre eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, die es auch sonst genutzt wird, ist ja bestimmte Maßnahmen mit Geld zu fördern. Das ist ja auch das, was jetzt gerade sowohl das Bundeslandwirtschaftsministerium als auch das Landeslandwirtschaftsministerium ankündigt. Hilfen zu geben, finanzielle Hilfen beim Waldumbau und bei der Pflege.
Da habe ich in Ihrem Forderungskatalog gelesen, dass es ja nicht nur den Wald, sondern auch die Männlein im Walde gibt, sprich Förster und Försterinnen, und die dünnen auch aus. Da sollte es auch mehr Personal geben, das entsprechend ja den ökologischen Umbau betreiben könnte und begleiten könnte.
Genau, wir haben jetzt ja die letzten 5 Jahre, würde ich sagen, in Baden-Württemberg sehr stark um den Umbau der Forstverwaltung diskutiert, auch immer wieder. Und da ging es um den Glauben daran, dass weniger Leute effizienter arbeiten können. Man wollte sie durchaus auch insgesamt schlechter bezahlen und es war auch weniger attraktiv, im Wald zu arbeiten. Und das haben wir auch in der Diskussion immer gesagt, wir brauchen mehr Leute, wir brauchen mehr Handarbeit, wir brauchen weniger Maschinenarbeit. Denn ein Thema ist zum Beispiel auch die Bodenbearbeitung im Wald. Wenn ich mit großen, schweren Maschinen in den Wald fahre, um zu ernten, wird der Boden geschädigt. Also muss ich eigentlich sagen, ich gehe wieder mit Rückgefährten und mit Leuten in den Wald. Das ist besser für den Wald.
Jetzt haben Sie mir natürlich eine Frage aus dem, ja, Sie grinsen schon, es ist klar, dass die jetzt kommt, Rückgepferde, logisch. Können die das überhaupt, das heißt in der Masse?
Ja, die können das absolut, sie können das auch in der Masse. Es ist nur einfach, es braucht mehr Leute und auch Pferde sind teurer als Maschinen. Das ist der Punkt, weswegen es nicht gemacht wird. Es ist keine Frage von Können, sondern es ist eine Frage von Geldeinsatz.
Haben Sie das mal ausgerechnet, wie viel das teurer werden würde insgesamt gesehen? Oder ist es praktisch noch so eine offene Frage im Grunde genommen? Ich meine, das ist ja immer so eine gewisse offene Frage.
Ja, das muss ich jetzt zugeben, dass wir das nicht ausgerechnet haben. Wenn wir sagen würden, verringern den Anteil von schweren Maschinen um 50% und ersetzen das durch Rückgefährte, das wäre eine interessante Frage. Könnten wir mal der FVA stellen.
Okay, jetzt eine andere Geschichte sozusagen an den Schluss zu kommen. Wie steht es die ganzen, ich wollte schon sagen Aktien, aber tatsächlich auch Aktien möchte ich mal sagen, denn der Wald ist ja eigentlich unser allgemeiner Besitz, da tun wir unsere Freizeit zum Teil verbringen, da kommt unser Wasser zum Teil auf jeden Fall her, das heißt wird gereinigt etc. etc. Auch hier Insekten, die wiederum von Vögeln und Fledermäusen, ich möchte es auch abbrechen, wo stehen wir jetzt hier in Baden-Württemberg?
Also wir stehen jetzt schon erstmal mit einer Analyse da, dass 60% in einem schlechten Zustand sind des Waldes. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt so verzweifeln müssen, sondern wir können jetzt sagen, wir geben, wie wir das überhaupt insgesamt müssen, mehr Geld in die öffentlichen Leistungen, in die Umwelt. Und damit können wir es auch ganz gut wieder rumdrehen.
So, Silvia Pilarski-Korosch von BUND. Baden-Württemberg. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ja, merci. Vielen Dank auch von mir.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, den 31. Oktober 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.